Kurze Ansage von mir, hier ist Christian. Bevor es losgeht, das, was ihr jetzt hören werdet, ist ein Auszug einer exklusiven Folge von Second Unit Studios Plus. Das Plus-Abo ist ja das kostenpflichtige Abo, mit dem ihr alle meine Podcasts früher, besser und eben auch mit solchen exklusiven Episoden erhaltet. Die komplette Episode dieses Teasers, die gibt's nämlich in einem Plus-Abo und damit auch im eigenen Plus-Feed. Achtung an dieser Stelle, bis zum 31.07. machen wir noch die Roadshow, so haben wir den Aktionsmonat genannt, der vor allem die Preise senkt. Also wenn ihr jetzt rüberklickt und ein Plus-Abo abschließt, dann ist das günstiger, bleibt auch günstiger, solange wir dieses Abo nicht kündigt. Und als Schmankerl obendrauf haben wir auch noch ein neues Plus-Paket. Das könnt ihr auch nur einmalig für einen Monat buchen. Ihr könnt das auch laufen lassen. Für jeden Monat, den ihr das bezahlt, bekommt ihr einen eigenen Slot, einen eigenen Platz im Abspann einer Second Unit Ausgabe und könnt dort eure Stimme, eure Sprachnachricht hinterlassen. Helft mir mit, das Ziel zu erreichen. Ich möchte gerne 100 Euro pro Monat an Plus-Einnahmen haben. Dann gibt's auch einen eigenen Superman-Audiokommentar zum Film aus dem Sommer 2025, der dann im Plus-Feed erscheinen wird. Wie kommt ihr da hin, wenn ihr wollt? Ganz einfach. Ihr klickt euch durch die Links in den Shownotes zu dieser Ansage oder ihr geht direkt auf secondunitstudios.plus. Da gibt's Banner zum Durchklicken oder ganz unten könnt ihr auch direkt die Pakete buchen und da findet ihr auch alle weiteren Wege, die ihr braucht. Mit dem Abo bekommt ihr nicht nur exklusive Inhalte, ihr unterstützt auch meine Arbeit und auch die Second Unit Studios nachhaltig. Vielen, vielen Dank an alle, die es tun. Vielen Dank an alle, die es tun werden. Viel Spaß mit dem Teaser und für alle Plus-Abonnierenden viel Spaß mit dem gesamten Inhalt drüben im Plus-Feed. Herzlich willkommen zu einer neuen TV-Unit. An dieser Stelle geht es um Fernsehserien, wie der Name schon sagt. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir einmal den Henning und einmal den Dominik. Und die beiden kommen frisch aus dem Kaiju-Land zu mir, sodass wir über, ja, wie es hier heißt, über Titans sprechen. Hallo ihr beiden erstmal.
Ich grüße dich. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen, Christian. Ich grüße dich auch, Henning. Danke dir schön.
Ja, vielen Dank, Christian, dass wir uns auch mal wieder sehen bzw. wieder hören dürfen. Und jetzt auch in der Kombi mit Dominik freut mich, dass du auch entsprechend hierfür eben kurzfristig dein Interesse dessen auch und deine Zeit dafür eben organisiert hast eben können.
Wir sind ein bisschen spät dran tatsächlich mit der Besprechung der zweiten Staffel von Monarch. Henning, du und ich, wir hatten ja schon zur ersten Staffel hier auch so eine TV-Unit gemacht und uns auch schon ausführlich darüber unterhalten und bei höchst sommerlichen Temperaturen nehmen wir das ja auf. Aber wir kommen hier durch. Wir haben einiges zu besprechen, wir haben einiges gesehen. Ich freue mich da schon drauf. Bevor wir das machen, noch ein ganz kurzer Hinweis muss ich ja gar nicht sagen, weil alle, die es hier hören, haben ohnehin schon das Plus-Abo abonniert. Aber ich sag natürlich Danke. Ich sag an Anne, Sebastian, Christian, Rüdiger, Thomas und Markus ganz besonders danke, denn die unterstützen die Second Unit Studios mit ihrem Plus-Abo im Danke-Paket. Und das bedeutet, ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, zweite Staffel Monarch, A Legacy of Monsters, die Apple-TV-Serie im Monsterverse. Henning, vielleicht kannst du mal ganz kurz auch mit spoilern, weil ich gehe davon aus, wer hier zuhört an dieser Stelle, hat die Serie, hat die zweite Staffel auch geguckt oder hat kein Problem mit Spoilern. Kannst du die zweite Staffel mal kurz und knapp zusammenfassen und in Erinnerung rufen? Was ist da eigentlich passiert? Was haben wir da gesehen?
Ja, gerne, Christian. Also bei Monarch Legacy of Monsters Staffel 2 ersetzt die Staffel wirklich beinahe nahtlos an die Vorgängerstaffel halt dessen wirklich an. Wir erinnern uns, dass selber entsprechend die Crew entsprechend um Lee Shaw entsprechend zuletzt in Bedrohungslage war durch den Iron Dragon, den dann Godzilla in der sogenannten Axis Mundi der Hohlerde halt nämlich noch entkommen war. Nur entsprechend ist es jetzt so, das entsprechende Project Hourglass Fahrzeug ist auch wieder an die Erdoberfläche gedrungen, aber nicht an dem ursprünglichen Austrittsort. Nein, und zwar jetzt befinden sie sich nämlich halt eben auf Skull Island. Und entsprechend dadurch haben sie noch auch mal zusätzlich festgestellt, irgendwie, es ist irgendwas auch noch zusätzlich mit den Zeitebenen anders weiter und so fort. Und genau das erkundet auch jetzt nochmal Staffel 2, dass wirklich klar ist, wer in die Axis Mundi der Hohlerde dessen gerät, es gibt einen anderen Zeitablauf sozusagen. Das ist wie gesagt, dieses typische Einstein-Relativitätskonzept wird sozusagen hier angewendet, aber nur eben auf die Hohlerde. Das heißt also entsprechend, die Zeit vergeht in Axis Mundi halt entsprechend anders als an der Erdoberfläche, ja. Und dadurch wiederum gerät der Plot nochmal zusätzlich halt eben in Gang, weil entsprechend bedingt auch durch diese Zeitverschiebungen will ich dann ein Titan, und zwar Kokai, beziehungsweise Kozai, will ich jetzt aus der sozusagen Vergangenheit der Axis Mundi entsprechend in die Gegenwart entsprechend des Zeitraumes von 2015 bis kurz vor 2019 halt dessen nämlich reingerät, ja, und entsprechend sorgt eben Titan X, will ich dafür, dass natürlich sowohl Kong auf Sky Island als auch Godzilla später, will ich sie, ja, Titan X ist ein weiblicher Titan, entsprechend will ich wieder zurückgebracht werden soll, ja, aber es wären natürlich auch trotzdem so, Godzilla und Kong, sag ich mal, tun das ja nicht quasi ganz freiwillig sozusagen, insbesondere wenn es um Godzilla halt dessen wie ich geht. Nein, entsprechend bedingt halt nochmal durch den Menschenplot zusätzlich, kann dann aber trotzdem Titan X in Axis Mundi erst einmal auch wieder positiv zurückgeführt werden, ja, aber trotzdem, damit endet ja die Staffel nicht, also sozusagen die Staffel endet zwar so weit, dass man Titan X wieder in ihre Heimat dessen dann bringen darf, natürlich, aber da entsprechend auch noch andere und noch sehr viele andere Titanen natürlich auf der Welt halt dessen existieren, gibt es dann halt eben am Ende, finde ich, also ich empfand das auch als positive Überraschung, einen Titanen, der ja 2019 auch eine dominante Rolle in Godzilla King of the Monsters dessen nämlich hatte, wird dann halt nämlich wieder gesehen, aber wir wissen nicht, ob es dasselbe Exemplar aus dem 2019er Film halt dessen sein soll oder ob es nicht ein zweites dieser Gattung halt dessen entsprechend wie ich ist. Das wird wahrscheinlich entweder dieses gerade frisch am Drehen befindliche Monarch Prequel beantworten oder eine potenzielle dritte Staffel weiter und so fort von Legacy of Monsters. Weil, wie gesagt, dieses neue Monarch-Spin-Off sozusagen soll entsprechend, wie gesagt, jetzt gerade aktuell nämlich gedreht werden. Und darüber ist ja bis auf den Arbeitstitel, der Birdwatcher dessen heißt, ja noch gar nichts, halt dessen will ich explizit bestätigt sozusagen bekommen, inwieweit will ich diese Serie sich dann einhandeln soll, inwieweit das dann sozusagen unabhängig halt dessen geschieht jetzt von Monarch Legacy of Monsters oder ob das nochmal eine weitere parallele koersive narrative Struktur dessen aufbauen wird, das wissen wir noch alles gar nicht. Nein, das werden wir frühestens, denke ich, so in 2,5 bis 3 Jahren, sag ich mal, halt dessen nämlich erfahren dürfen, wenn das dann auch bei Apple TV dann schlussendlich laufen wird.
Und genau, lass uns ruhig noch ein bisschen bei der zweiten Staffel erstmal bleiben. Vielleicht schaffen wir am Ende noch den einen oder anderen Ausblick. Genau, Titan X hast du ja auch schon erwähnt. Wir haben jetzt so ein bisschen mehr diesen, einen konkreten Titan in dieser Staffel, einen konkreten Gegenspieler für Kong und für Godzilla. Und das ist ja so ein bisschen auch der zentralere Antagonist eigentlich, der sich hier so durch diese Staffel erstmal zieht. Lass uns noch ein paar Namen erwähnen, bevor wir dann so richtig in die Diskussion reingehen. Wir haben ja wie immer ein bisschen Cast and Crew, die wir durchgehen. Sehr, sehr viele Gesichter und Namen, die wir schon aus der ersten Staffel kennen, also die Serie, der Showrunner ist immer noch Chris Black, so wie ich das gelesen habe. Wir haben im Cast auch sehr viele, die aus der ersten Staffel weiterhin dabei sind. Anna Sawai als Kate Rander, Kiersey Clemons als May, Ren Watabe als Kentaro, Joe Tippett als Tim, Wyatt Russell und Kurt Russell, die gleiche Figur, einmal in Jung, einmal in Älter spielen, nämlich den Lee Shaw. Wir haben Marie Yamamoto als Dr. Keiko, wir haben Yura Myrie Taylor als Natalia Verdugo, Anders Holm als Bill Rander in der jungen Variante, Takehiro Hira als Hiroshi Randa. Dann haben wir noch den einen oder anderen Neuzugang. Wir haben Dominik Tipper als Brenda Holland. Das ist, glaube ich, so zwischendurch die Chefin von Apex. Curtis Cook als Reddick Barris, der neue Director of Monarch im Laufe der Staffel. Cliff Curtis als Jason Trissop und Amber Midhunter als Isabel Simmons. Genau. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch erstmal, wie wir das, glaube ich, letztes Mal auch gemacht haben, Henning, lasst uns mal versuchen, ein bisschen über die Figuren in die ganze Staffel reinzukommen und auch in die Besprechung. Was sind denn da vielleicht erstmal so eure ganz allgemeinen Eindrücke? Vielleicht pickt ihr euch, wenn ihr wollt, irgendwie eine Figur oder eine Figurenkonstellation raus, aber wie war das so für euch mit diesen vor allen Dingen menschlichen Figuren, um die geht es mir jetzt erstmal durch diese Staffel und auch durch diese Erzählung irgendwie zu reisen. Henning, wie war das für dich?
Also ich muss sagen, dank jetzt auch der Staffel 2 sind die Personen trotzdem ein ganz kleines bisschen vielschichtiger geworden. Das hat mich persönlich doch gefreut. Insbesondere möchte ich jetzt hier wirklich Tim, also Joe Tippett, halt dessen hervorlegen. Der, finde ich, hat sozusagen, was das Wachstum an sich dessen angeht, am besten will ich gewonnen, ja. Und danach sozusagen muss ich wirklich sagen, dass in Sachen Sympathie May ein kleines bisschen auch aufgestiegen ist, ja. Kate wiederum hat bei mir stark zum Teil, wie gesagt, nicht komplett, aber zum Teil doch, will ich ein bisschen abgelost sozusagen, ja.
Warum?
Bitte?
Warum hat sie das? Also was?
Und zwar einfach aus dem Grunde, weil sie am Anfang der Staffel, bevor sie dann mit entsprechend Keiko, wirklich sozusagen dann die Verbindung zu Titan X dessen aufbaut, sie stellt sich nicht ihren Trauma. Also sie stellt sich noch immer nicht ihren Trauma, also diese Realitätsflucht und sie versucht sich da wieder in Beziehungen und Partys zu verlieren, das hat bei mir wirklich eher ausgelöst, dass ich dachte, ey, das ist war für mich nicht wirklich sympathisch. Also sag ich mal, es war zwar realistisch, aber es war für mich nicht wirklich für sie eben sympathisch, weil eben doch klar ist, weiter und so fort, sie wird ihr Trauma in Anführungszeichen deswegen dadurch nicht loswerden, wenn sie Partys feiert, beziehungsweise mit entsprechenden anderen Menschen, sich ihrer Vergangenheit nicht stellt, wenn sie vor ihr wegläuft, finde ich nicht wirklich dann halt eben sympathisch halt dessen gemacht und das nochmal zusätzlich im Vergleich, weil sie ja schon erlebt hat, dass die Welt sich eben verändert hat und so etwas wie der G-Day, der wird, wie gesagt, immer wieder halt dessen passieren für viele andere Leute, weiter und so fort auch und deswegen, dass aber zumindest für sie eben klar ist, ja, ich hab's erlebt und es ist schrecklich, ja, natürlich und das kann sie auch nicht mehr rückgängig machen, natürlich, aber dass sie wirklich auch akzeptiert, dass es ein Teil von ihr halt dessen ist. Und irgendwie war sie am Anfang der Staffel noch nicht dessen will ich so weit, das will ich zu tun. Sicher, dank entsprechend Keiko hat sie ja entsprechend dann, sag ich mal, mit Hilfe von Titan X sozusagen eine Miki Segusa entsprechend sozusagen für sich herausgebildet. Das ist ja diejenige, die du damals in Godzilla der Urgigant halt dessen zum ersten Mal und zum einzigen Mal bisher dessen gesehen hast, Christian. Das ist ja die Telepathin gewesen, die durch die Schauspielerin Megumi Odaka halt dessen verkörpert wurde.
Also die vor allen Dingen so eine telepathische Beziehung zu den Kaijus irgendwie
ja,
aufbauen
genau,
kann.
Ja, genau, richtig. Weil entsprechend auch die Technologie all dessen, was Miki später im späteren Verlauf der Godzilla Heisei Filmstaffel dessen an Technologie dessen nutzen wird, in zum Beispiel Godzilla vs. Space Godzilla, dasselbe, so ein ähnliches Headset zum Beispiel darf dann auch Miki schon lange vor entsprechend Kate halt dessen tragen. Und weil Godzilla vs. Space Godzilla eben von 1994 halt dessen ist, also dann kannst du dir ja ausrechnen, dass natürlich klar ist, hier hat das eine das andere dann definitiv eben inspiriert. Und auch andere Plotpunkte, man sieht jetzt, sag ich mal, auch, also, oder sagen wir nicht auch, sondern nach wie vor, dass natürlich das Monsterverse versucht, japanische Ideen und Konzepte, sag ich mal, unter der amerikanischen Linse in dem Sinne zu verwirklichen. Aber wir waren ja erstmal nochmal ganz kurz erstmal bei den menschlichen Charakteren, bevor wir dann sozusagen auf diese, sag ich mal, das Technische und andere Biologische der Welt halt dessen zu sprechen kommen. Da würde ich noch ganz kurz nämlich erwähnen wollen, dass eben Lee Shaw, also Kurt Russell, beziehungsweise sein Sohn Wyatt Russell, als eben junger, beziehungsweise älterer Lee Shaw, halt wirklich dahingehend trotzdem wirklich auch nochmal auch gut funktioniert haben. Keiko auch, beziehungsweise Bill Randa und sonst ist die, waren alle wieder das, fand ich nach wie vor das Beste grundsätzlich halt dessen gesprochen. Ich weiß nicht wieso, aber die Chemie zwischen diesen drei Menschen war auch schon damals das berühmte Salz in der Suppe und so weiter. Das wurde schön konsequent halt dessen fortgeführt. Ja, entsprechend die anderen Charaktere entsprechend jetzt bezüglich auch Monarch, also Verdugo beispielsweise oder entsprechend der Barriss oder halt eben auch von Apex, also jetzt Simmons, also jetzt die Tochter von Walter Simmons, Isabel, halt so weiter und so fort. Ja, sind noch schwierig zu beurteilen. Isabel, sag ich mal, erst recht, weiter und fort, was wirklich ihre eigenen Motive wirklich sind und ob sie wirklich so ehrlich ist, wie entsprechend wir es wissen. Wir können es wirklich nicht genau dessen sagen, ja. Aber wegen Kentaro wollte ich noch sagen, ich fand's hier interessant, dass man so eine Art Meta-Level dessen mit ihm aufgebaut hat, sozusagen, weil entsprechend, ich hatte ja damals das Gefühl bei Staffel 1 mit Kentaro, ja, man schiebt ihn beiseite. Und jetzt ist er sozusagen auch in der Fiktion sozusagen zur Seite geschoben worden und jetzt sozusagen will er denen wirklich zeigen, ja, okay, ihr wollt mich nicht, keine Ahnung, dann drehe ich eben mein eigenes Ding, sozusagen, wenn ihr mich nicht wollt. Ja, und das ist natürlich auch ein Aspekt halt eben des Dramas weiter und so fort. Und das fand ich natürlich auch eben interessant, ja. Aber entsprechend fand ich es auch nochmal gut, Leo Suzuki, nicht Leo Suzuki, aber Dr. Suzuki, entsprechend, dass man ihm auch nochmal eine weitere Möglichkeit eingeräumt hat, aufzutreten. Das fand ich auch nicht schlecht.
Dominik, wie ist es bei dir? Irgendwelche Lieblingsfiguren, irgendwelche Reinfälle im Laufe der Staffel? Wen pickst du dir da wofür raus?
Ich bin froh, dass du fragst. Für mich persönlich ist einer der Gewinner tatsächlich Tim von Monarch. Muss ich halt echt sagen. Ich finde, der macht eine der besten Entwicklungen in der zweiten Staffel durch. In der ersten Staffel ist er einfach nur eine Nebenfigur, die einfach nur Existenz ist, und wenn du die Figur rausnimmst in der ersten Staffel, dann hat es keinen Unterschied tatsächlich in der ersten Staffel. Aber Tim entwickelt sich in der zweiten Staffel sehr, sehr viel besser, finde ich. Und wenn du jetzt in der zweiten Staffel Tim rausnehmen würdest, würde es schon durchaus der Story schaden. Und daran merkst du dann auch, dass Tim eine bessere Entwicklung durchgemacht hat. Und wir sehen es ja auch am Ende der Serie, dass ja auch Tim wahrscheinlich auch noch in der dritten Staffel, was ich mir sehr wünschen würde, weiterhin eine Rolle spielen wird. Und daher sehe ich und bin ich der Meinung, dass Tim einer der großen Gewinner in der zweiten Staffel halt ist, dass sein Charakter eben verbessert worden ist. Er ist zwar noch nicht im Maincast oben mit dabei, das sind immer noch andere Figuren, aber er wird dann doch durchaus mehr Screentime aktuell. Also wir haben ihn mehr jetzt in der zweiten Staffel gesehen, er hat jetzt mehr Screentime gehabt, er durfte jetzt mal mehr machen. Und das hat mich dann doch sehr gefreut. Ich fand auch Hiroshi Renda sehr gut. Seine Auftritte und auch wie er dann die Rolle gespielt hat von Takeru Hira. Also da fand ich Hiroshi Renda sehr wirklich gut gespielt. Und auch seine Beweggründe, wie er als Vater halt versucht hat, eben diese knifflige Situation eben zu sehen und so weiter. Es war halt auch nicht einfach für ihn. Und da halt da fand ich das halt auch sehr gut und ich fand es halt schade, dass er halt so früh gegangen halt auch ist im Laufe der Serie. Ich finde, man merkt, wenn er weg ist. Das merken wir auch in der Serie, dass ich persönlich hatte zumindest das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich persönlich hatte das Gefühl, dass die Serie flacht ein bisschen ab, als er nicht mehr da war. Man hatte einfach das Gefühl, dass ein bisschen Gewicht einfach fehlt und daran, man merkt halt auch, also meiner Meinung nach hat man es halt wirklich gemerkt. Zum Verlierer muss ich halt auch sagen, also was heißt auch, also jetzt kommen meiner Meinung nach die Verlierer dieser Serie. Also noch einen Gewinner hätte ich noch tatsächlich und der ist, da muss ich Henning zustimmen, der ist tatsächlich auch für mich Kentaro. Also Kentaro ist meiner Meinung nach auch ein Gewinner in der zweiten Staffel, denn Kentaro, das finde ich schon cool, dass er jetzt in der zweiten Staffel so sein eigenes Ding jetzt scheinbar macht. Er versucht ja irgendwie einen Weg zu finden, seinen Vater zu retten, aber auch gleichzeitig versucht er einen Weg zu finden, diese ganze Situation mit dem G-Day damals komplett zu korrigieren. Und das macht er nicht auf einer Basis, wie jetzt Monarch es möchte, sondern er versucht jetzt auf eine Basis, die er halt in Ordnung findet. Aber was ich dabei interessant finde, er unterstützt zwar die Tochter, also Isabel Simmons, jedoch hat er auch immer noch seinen eigenen Kopf. Also er hat sich scheinbar nicht komplett ihr angeschlossen, finde ich. Das merkt man auch am Ende der zweiten Staffel, dass er immer noch ein paar Entscheidungen trifft, die auch Isabel nicht gefallen. und die er aber zugunsten des Andreas Kaijus, aber auch zugunsten seines eigenen Gewissens scheinbar fällt. Und die fand ich dann doch immer noch sehr gut. Und daran merkt man, dass Kentaro eben, gespielt von Ren Watabe, eben durchaus eine sehr interessante Rollenentwicklung hat macht. Die Verlierer meiner Meinung nach in der zweiten Staffel und auch die mich auch teilweise genervt haben, war Kate. Da muss ich halt Henning zustimmen. Auch ich fand die, also ich kann es verstehen, wenn eine Person Party macht, man möchte seinen Kopf frei machen, ähnliches. Jedoch fand ich das halt auch unnötig, wie sie, ich fand, sie hat die Rolle von Kate ein bisschen überdramatisiert ein bisschen und hat das Potenzial der Figur, die sie halt hatte, mit diesen Fähigkeiten, mit den Kaiju zu sprechen, eben nicht wirklich richtig ausgebaut, finde ich. Und das hätte man besser machen können, meiner Meinung nach. Und das fehlt mir ein bisschen auch bei Kate. Und da bleibt Kate einfach nur eben liegen ein bisschen. Sie beschäftigt sich da auch am Ende nicht mehr wirklich großartig mit dem Tod ihres Vaters, oder wie Henning auch schon sagte, mit ihren eigenen Traumatas, sondern versucht halt jetzt eben da das Kaiju zu retten. Und das hat jetzt eben gerade Priorität für sie. Ja, natürlich, ähnliches. Ja, es ist halt wichtig, bla bla. Aber eben, es ist trotzdem auch wichtig für sie gewesen, sich eigentlich auch mit ihren eigenen Dämonen zu beschäftigen. Und das merkst du halt eigentlich gar nicht. Da hätte mir eine Szene gefehlt, wo man sie halt schlafen sieht und eben vielleicht von Albträumen eben gestört wird. Weil sie sagt ja auch ständig, dass diese Sache mit diesen Kaiju sie ja belastet scheinbar. Aber man sieht nicht, man sieht schon, wie sie belastet im Alltag, aber man sieht nicht richtig, wie sie beschäftigt halt. Sie sagt halt immer wieder, ich habe die Büchse des Pandora geöffnet, bla bla, und deswegen werden Menschen sterben, aber ja.
Bin ich voll bei dir, ja.
Wen ich auch noch als Verlierer tatsächlich auch noch sehe, ist eben Dr. Keiko Miura. Ich finde, man hat ihr Potenzial nicht richtig genutzt, muss ich echt sagen. Dr. Keiko hatte meiner Meinung nach ein Riesenpotenzial. Man hat einen Riesenaufwand gemacht, gegen Ende der ersten Staffel sie zu holen. Und am Ende ist sie in der zweiten Staffel einfach nur da. Sie gibt hier und da ein paar Vorschläge ab, wie man das ein oder andere umsetzen kann. Sie hilft dann auch Kate, wie sie das eben mit der Kommunikation mit den Kaiju machen kann, aufgrund ihrer damaligen Erfahrung. Aber Keiko macht keine eigenen Fortschritte, so jetzt von charakteristischen meine ich jetzt. Keiko bleibt immer noch Keiko eben. Es wirkt, als wäre Keiko praktisch vom Charakter her eben so auserzählt, also in einem Entwicklungsstatus, dass sie sich halt nicht mehr weiterentwickeln könnte. Und der Meinung bin ich nicht, denn Keiko hat ja auch Probleme in der Vergangenheit, aber sie, diese Probleme auch hier wieder wie bei Kate, nutzt man halt nicht. Und auch diese Situation, ihr Wissen, alles sagen, selbst Tim sagt, sie hat einen riesen Wissen und hat einen riesen Schatz für Monarch, bla bla und hier und so, aber das wird nicht genutzt. Am Ende der Serie sieht man zwar, wie sie dann ihr eigenes Team scheinbar bekommt und so weiter, und dann frage ich mich als Zuschauer, warum erst da? Warum nicht erst vorher? Und warum wird sie auch so kritisch angegangen? Und das zum Beispiel habe ich mich auch gefragt, warum wird sie so kritisch angegangen von den Leuten? Ich meine, bei Lee Show wissen wir jetzt warum? Terrorist, bla bla bla, er hatte ein paar Dinge halt getan der ersten Staffel, die nicht ganz so legal halt waren. Aber bei Dr. Keiko Miura, die müsste eigentlich bei Monarch als eine Heilige vielleicht gesehen werden, aufgrund ihrer Arbeit und ähnliches, aber wird dann halt so runtergestuft, und ich finde, da hat man viel Potenzial liegen gelassen und der Charakter wirkt dann halt auch nicht wirklich tiefgehend. Ansonsten fand ich auch den jungen Lee Show ein bisschen nervig, muss ich sagen. Denn seine Szenen fand ich am Ende, gerade die Kommunikation mit den Älteren, die Show, fand ich echt unnötig. Also die haben sich meiner Meinung nach gezogen. Zwar war die Story technisch wichtig, ja, aber ich finde, man hätte es jetzt nicht unbedingt einbauen müssen, dass er die Keiko jetzt unten getroffen halt hat und so weiter. Das hat mich ehrlich gesagt sogar gestört, und ich fand halt auch eben, das war jetzt kein Moment, der jetzt eben in die Story jetzt gebaut werden müsste, und eben, ja, vielleicht wird es noch weiter ausgebaut. Man hat ja auch gesehen, dass es eben kurz zu Gespräch kam zwischen Lee und Keiko, aber man hat nicht wirklich die Antwort daraus gehört. Das fand ich schade, weil das wurde kurz angesprochen, weil Keiko wirft ihn ja vor, das war mein Leben, du hättest mich retten können. Lee antwortet entsprechend, aber das Gespräch ging ja weiter, und da hast du als Zuschauer das Gefühl, dir wurde was gestohlen, und kannst den Rest denken. Aber, und danach, das hat mich ja auch dann nochmal führt, danach verstehen sich die beiden wieder so gut, als wäre nie was gewesen. Und dann frage ich mich, hä? Du hast ihm doch gerade eben vorgeworfen, dass er dich eigentlich viele Jahre unnötig in der Hohlerde mehr oder weniger leben lassen hat und jetzt plötzlich tut ihr so, als wäre nie was gewesen. Also ich denke, ihr beiden wisst, was ich meine und es sind halt so meine Verlierer. Wie sieht's bei dir aus, Christian?
Das fasst das eigentlich ganz gut zusammen, was du zum Schluss gesagt hast. Also ich habe große Probleme mit den Figuren generell in dieser Staffel, weil ich das Gefühl habe, dass die selten echte Menschen mit echten Motivation und echten Problemen und echten Gesprächen, was du auch gerade meintest, sind, sondern das sind halt eher so Schachfiguren, die da halt irgendwie durch so einen Plot durchgejagt werden und alle eher so Werkzeuge sind, um irgendeine Handlung oder auch irgendwelche Szenen zu ermöglichen oder voranzubringen oder so. Das finde ich halt, also ich bin ein bisschen enttäuscht, oder nicht nur ein bisschen, ich bin eigentlich sehr enttäuscht von der zweiten Staffel, weil mir gerade die Figuren echt. Das war es also mit dem kleinen Auszug. Die komplette Episode erhaltet ihr mit einem Abo von Second Unit Studios Plus. Klickt euch dazu gerne durch die Links in den Shownotes oder geht direkt auf secondunitstudios.plus und klickt euch dort durch die großen Banner direkt zum Abo. Vielen lieben Dank nochmal und bis zur nächsten Episode.